Heiliger Vater, von Europa aus hat sich das Christentum in alle Welt verbreitet. Nun sagen viele, die sich mit der Sache beschäftigen, die Zukunft der Kirche liegt auf anderen Kontinenten. Trifft das zu? Und anders gefragt, welche Zukunft hat ein Europa, in dem Christentum eher zur Privatsache einer Minderheit verkümmert?
Ich würde zunächst ein bisschen nuancieren. Entstanden ist das Christentum ja im Vorderen Orient, wie wir wissen. Und lange Zeit hat es dort auch seinen Schwerpunkt gehabt und sich viel weiter nach Asien ausgedehnt, als uns heute nach der Veränderung durch den Islam bewusst ist. Allerdings hat es dann eben dadurch seine Achse erheblich nach dem Westen und nach Europa verschoben. Und Europa, darauf sind wir auch stolz, freuen wir uns, hat das Christentum in seiner großen, auch intellektuellen, kulturellen Gestalt weiter ausgebildet. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, an die Christen im Orient zu erinnern, denn im Moment besteht die Gefahr, dass die Christen, die dort immer noch eine wichtige Minderheit sind und miteinander einüben, auswandern. Und dass gerade diese Ursprungsorte des Christentums leer werden von Christen, was eine große Gefahr ist. Wir müssen denen, glaube ich, sehr helfen, dort bleiben zu können. Aber nun zu Ihrer Frage. Europa war dann ohne Zweifel Zentrum des Christentums und der missionarischen Bewegung. Heute treten die anderen Kontinente, die anderen Kulturen mit gleichem Gewicht in das Konzert der Weltgeschichte ein. Und insofern wird die Kirche viel stimmiger, und das ist auch gut so, dass nun die eigenen Temperamente, die eigenen Begabungen Afrikas, Asiens und Amerikas, besonders auch Lateinamerikas erscheinen können. Alle natürlich immer auch betroffen, nicht nur von dem Wort des Christentums, sondern von der säkularen Botschaft dieser Welt, die die Zerreißprobe, die wir in uns selber hatten, auch in diese Kontinente hineinträgt. Alle Bischöfe aus den anderen Erdteilen sagen wir brauchen weiterhin Europa, auch wenn Europa nun einem größeren Ganzen zugehört. Wir haben weiterhin eine Verantwortung dafür. Unsere Erfahrungen, die theologische Wissenschaft, die hier gebildet wurde, das, was wir an liturgische Erfahrungen brauchten, auch an ökumenische Erfahrungen gesammelt haben, all das ist auch für die anderen Kontinente wichtig. Insofern ist bedeutsam, dass wir jetzt nicht kapitulieren und sagen, naja, wir sind ja bloß mehr eine Minderheit, schauen wir, dass wir wenigstens in der Zahl beieinander bleiben, sondern weiterhin dynamisch bleiben, in Austausch treten, dann werden einerseits Kräfte von dort zu uns kommen. Es gibt ja heute indisch-afrikanische Priester in Europa, übrigens auch in Kanada habe ich gesehen, arbeiten afrikanische Priester interessanterweise. Also es gibt dieses gegenseitige Geben und Nehmen, aber wenn wir auch in Zukunft mehr Empfangende werden, sollten wir immer auch Gebende bleiben und dazu den Mut und die Dynamik entwickeln.
Es ist teilweise schon angesprochen worden, Heiliger Vater, moderne Gesellschaften orientieren sich in wichtigen Entscheidungen zu Politik und Wissenschaft nicht an den christlichen Werten. Und wenn die Kirche bemerkt wird, das wissen wir aus Umfragen, oft als warnende Stimme oder gar als bremsende Stimme, müsste die Kirche nicht aus dieser defensiven Rolle heraus und positiver in die Zukunft blicken und auch positiver gestalten?
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Auftrag an uns, dass wir deutlicher machen, was wir denn positiv wollen, dass wir es vor allen Dingen im Miteinander der Kulturen und der Religionen zur Geltung bringen, den afrikanischen Kontinent, die afrikanische Seele, auch die asiatische, erschreckt es, bei uns eine kalte Rationalität zu sehen. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Wichtig zu sehen, dass es nicht nur dieses gibt, und umgekehrt für unsere laizistische Welt ist es wichtig zu sehen, dass für den Dialog mit den anderen Welten gerade auch der christliche Glaube nicht ein Hindernis, sondern eine Brücke ist. Man darf nicht meinen, die rein rationale Kultur, die hätte es aufgrund ihrer Toleranz leichter, mit den anderen Religionen zurande zu kommen. Ihr fehlt weiterhin das religiöse Organ und gerade damit eigentlich der Bezugspunkt, auf den hin die anderen ansprechen und angesprochen werden wollen. Insofern müssen wir zeigen, können zeigen, dass gerade für die neue Interkulturalität, in der wir leben, die pure, von Gott losgelöste Rationalität nicht genügt, sondern eine weite Rationalität, die Gott in der Einheit mit der Vernunft sieht, und dass unser christlicher Glaube in Europa sich entwickelt hat, auch ein Mittler ist, um Vernunft und Kulturen zueinander zu bringen und in einer verständnisvollen Einheit auch des Handelns miteinander zu halten. In dem Sinn haben wir, glaube ich, einen großen Auftrag, dass wir zeigen, dieses Wort, das wir haben, gehört nicht sozusagen in die Mottenkiste der Geschichte, sondern es ist gerade jetzt notwendig.
Heiliger Vater, Stichwort Papstreisen. Sie sind ja im Vatikan, vielleicht zu Ihrem eigenen Leidwesen, ein bisschen weit weg von den Menschen, von der Welt abgeschlossen, auch hier wunderbar in Castel Gandolfo. Aber Sie werden auf der anderen Seite bald 80 Jahre alt. Meinen Sie, Sie können mit Gottes Hilfe noch viele Reisen machen? Haben Sie eine Ahnung, welche möchten Sie machen? Ins Heilige Land, Brasilien? Wissen Sie schon?
Ahnen ja, Sie schon? Nun, also ganz so einsam bin ich nicht. Natürlich gibt es sozusagen die Burg, die den Zutritt schwierig macht. Aber es gibt eine päpstliche Familie und jeden Tag viele Besuche, vor allen Dingen, wenn ich in Rom bin, die Bischöfe kommen, andere Menschen kommen, Staatsbesuche, die aber auch persönlich wirklich und nicht nur politisch mit mir reden wollen. Insofern ist es doch eine Vielfalt von Begegnungen, die mir Gott sei Dank immer geschenkt wird. Und das ist ja auch wichtig, nicht wahr, dass der Sitz des Petrus-Nachfolgers ein Ort der Begegnungen ist. Seit Johannes dem 23. hat sich eingependelt, dass nun auch die Gegend bewegen, da es die Päpste Besuche machen. Ich muss sagen, ich fühle mich nicht sehr stark, um viele große Reisen noch anzuzetteln. Aber wo Sie eine Botschaft ausrichten können, wo Sie, sagen wir, wirklich einem Wunsch entsprechen, da möchte ich in den Dosierungen, die mir möglich sind, hingehen. Es ist eben vorgesehen, nächstes Jahr trifft sich in Brasilien CELAM, die Vereinigung der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen. Und dort dabei zu sein, ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Vorgang in dem ganzen Drama, das also Südamerika einerseits erlebt und in der ganzen Kraft der Hoffnung, die dort auch wirksam ist. Dann möchte ich ins Heilige Land gehen und hoffentlich es in Frieden betreten können. Und im Übrigen wird man sehen, was die Vorsehung an mich heranträgt.
Darf ich nochmal nachhaken? Die Österreicher sprechen ja auch Deutsch und erwarten Sie in Mariazell?
Ja, das ist vereinbart. Das habe ich eigentlich fast ein bisschen leichtsinnig versprochen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, zur Magna Mater Austria komme ich wieder. Und das war natürlich sofort eine Zusage, die ich auch einhalten werde und gerne einhalte.
Und darf ich noch nachhaken? Ich bewundere Sie jeden Mittwoch, wenn Sie die Generalaudienz halten. 50.000 Leute kommen da. Das ist ja mühsam. Das ist wahnsinnig mühsam. Hält man das durch?
Ja, der liebe Gott wird mir schon die Kraft geben. Dann. Und wenn man sieht, dass Zustimmung kommt, ermutigt es natürlich auch.
Heiliger Vater, Sie haben gerade gesagt, leichtsinnigerweise haben Sie das zugesagt. Heißt das auch, Sie lassen sich trotz dieses Amtes, trotz dieser vielen protokollarischen Dinge, Ihre Spontanität auch nicht nehmen?
Ich versuche es jedenfalls, denn so viel, als er auch fixiert ist ein bisschen, möchte ich doch auch das eigene Behalten zu verwirklichen versuchen.